Wir möchten Sie grüßen mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11. Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Eine wunderbare Aussage. Und es trifft auch zu, wenn wir zu ihm unter seinem Wort kommen, dass er uns erquicken will. Wir haben noch einiges bekannt zu geben. Da ist einmal eine herzliche Einladung zu einer Konzertlesung mit Bischof Singh und seiner Gruppe aus Indien, aus den Mutmach-Hoffnungsgeschichten, am Donnerstag, den 29. Juni um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen. Der Eintritt ist frei. Vom 5. bis 9. Juli findet in der Evangelischen Kirche in Gärtringen einen Bibelmarathon statt. Für diese Zeit werden rund 330 Leserinnen und Leser gesucht, die jeweils 15 Minuten laut aus der Bibel vorlesen. Jeder kann mitmachen. Eine besondere Aktion, dass das Wort Gottes laut wird und zu Gehör gebracht wird, gerade im 500-jährigen Reformationsjahr. Wir können es ja auch so machen, wir können jetzt ein Erfrischungslied am Anfang singen. Und zwar das Lied Nummer 243, das passt zu diesem Bild hier und zu dem Wochenspruch: Komm doch zur Quelle des Lebens. Die Nummer 243. Jetzt gibt es noch ein Anliegen in eigener Sache. In Villingen und auch im Haus Weitblick hier suchen wir noch examinierte Mitarbeiterinnen in der Pflege. Wenn Sie persönlich interessiert sind, sprechen Sie uns an oder schauen Sie auf unserer Homepage unter offene Stellen. Und dann liegt am Ausgang unser neuer Dank- und Freundesbrief für Sie bereit. Wir haben gehört: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Da werden wir eingeladen, auf Jesus zu schauen, zu ihm zu blicken als unseren Helfer. Und da fiel mir der Psalm 121 ein, wo es auch darum geht, auf den zu schauen, der unsere Hilfe, unser Retter ist. Wir können doch jetzt diesen Psalm miteinander beten. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Blick auf diesen Helfer, der Blick auf den Retter und Bewahrer Jesus, der Blick auf das Ziel, mit ihm und bei ihm, darum soll es auch heute gehen. Und deswegen singen wir jetzt noch ein Lied, wo es auch darum geht, auf Jesus zu schauen. Das ist das Lied Nummer 452, Jesus die Sonne. Und da heißt es: Die auf ihn schauen, werden sein wie die Sonne.
Herr Jesus, hab Dank, dass diese Woche unter diesem Wort steht, unter dieser Aufforderung von dir. Kommet doch her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und Herr, wer von uns bräuchte nicht Erquickung? Wer von uns erlebte nicht immer wieder auch Mühseligkeit und Durst und Mangel? Danke, dass du uns diese Zeit jetzt auch miteinander hier geschenkt hast, um uns zu stärken, um uns zu sättigen, um uns erfrischen zu lassen von dir und deinem Wort. Und danke auch für die Gemeinschaft gegenseitig, die uns auch zur Hilfe und Freude ist. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, ich denke, manche von Ihnen kennen sicherlich den Ausdruck oder den Ausspruch: mit der Tür ins Haus fallen. Also da meine ich jetzt nicht die Gäste, die jetzt erst etwas verspätet und doch recht pünktlich gekommen sind. Ich habe nämlich vorher gar nicht, also als ich mir diesen Gedanken da gemacht habe, gar nicht gewusst, dass heute eine Gästegruppe kommt. Aber es gibt Menschen, die neigen dazu, mit ihrem Besuch oder auch im Gespräch mit der Tür ins Haus zu fallen. Und es ist oft für ihre Mitmenschen gar nicht leicht, damit umzugehen. Und es ist auch nicht immer klug, wenn man so ohne Umschweife gleich zur Sache kommt. Ich möchte es heute trotzdem auch einmal so halten und ohne lange Einleitung und ohne Hinführung gleich in die Botschaft unseres Nachmittags einsteigen. Es ist ein Wort, das uns in unserer Jesus-Nachfolge ermutigen will. Ein ganz bekanntes Wort. Es sind die Verse 1 bis 3 aus Hebräer 12. Und ich lese sie nach der Schlachterübersetzung. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasset uns jede Last und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer die Rennbahn durchlaufen, welche vor uns liegt, im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete, die Schande nicht achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Unser Text fängt an mit der Aussage, darum auch wir. Wir sind nicht die Ersten, die in der Arena des Lebens oder in der Kampfbahn des Glaubens unterwegs sind. Wir haben Vorläufer, wir haben eine ganze Wolke von Zeugen, heißt es hier in unserem Text, die vor uns unterwegs waren und ans Ziel gekommen sind und deren Vorbild uns Mut zusprechen will. Kommt hinter uns her, es lohnt sich. Wir haben Zeugen in unserer Bibel und wir haben auch viele Zeugen aus unseren Tagen, Christen, die jetzt schon in der Ewigkeit sind, die uns vorausgegangen sind. Und für alle gilt, dass sie in ihrem Leben und in ihren Herausforderungen, im Glauben und im Vertrauen, sich an einen Gott hielten, den sie nicht sehen und oft einmal auch in ihrem Handeln nicht verstehen konnten. Auf diesen Weg wollen sie uns mitnehmen. Und bevor wir so richtig einsteigen in unseren Text, möchte ich Ihnen stellvertretend für viele andere einen Glaubenszeugen aus unseren Tagen vorstellen. Paul Müller, vielleicht kennen manche ihn oder zumindest haben Sie schon den Namen gehört. Eben 28 Jahre alt war der junge Studienrat Dr. Paul Müller geworden. Da eröffnete ihm der Arzt die furchtbare Diagnose, Sie haben Multiple Sklerose. 2 Jahre zuvor hatte er sein Studium in Tübingen mit einem Doktortitel in einem speziellen Bereich der Naturwissenschaften abgeschlossen. Mit großem Wissensdurst hatte er weite Gebiete, vor allem der Chemie, erforscht. Dann traten im Jahr 1924 wie ein Blitz aus heiterem Himmel die ersten Anzeichen der tückischen Nervenkrankheit auf. Der bis dahin so vitale und kerngesunde und sportliche Naturwissenschaftler Paul Müller war erschüttert und betroffen. Schon als Heranwachsender mit 14 Jahren verlor er seinen Vater, den er sehr liebte und verehrte. Er nannte es ein schreckliches Ereignis, das ihn schon als Jungen für die Frage stellte, was beabsichtigt der himmlische Vater mit meinem Leben? Schwer belastende Erlebnisse im Ersten Weltkrieg als Soldat folgten. Und jetzt überschattete diese unheilbare, rätselhafte Krankheit sein Leben. Zunächst kämpfte er mit großer Energie und Ausdauer gegen die fortschreitende Krankheit an. Die Ärzte waren machtlos. Seine Kräfte nahmen immer mehr ab. 1945 musste er im Alter von 49 Jahren endgültig aus seinem Lehrerberuf ausscheiden. Viele Jahrzehnte konnte er sich nur im Rollstuhl fortbewegen. Aber die Ausstrahlung dieses weitblickenden Mannes in fast 60 Jahren schweren Leidens wurde immer stärker und tiefer. Durch seine Schriften, aber auch durch Vorträge auf Freizeiten und Bibelwochen, soweit er sie noch wahrnehmen konnte, sprach er unzählige Menschen an. Alle jene erreichte Paul Müller, besonders die schwere Lasten wie Unglück, Krankheit, Einsamkeit oder Altersbeschwerden tragen mussten. Dass auch jedes noch so schwere menschliche Schicksal einen Sinn habe, war Grundlage seines Denkens. Eine unheilbare Krankheit kommt nicht aus dem Zufall. sondern aus Gottes Weisheit und Liebe. Am tiefsten erkannte Müller diese Weisheit für sich selber. Er meinte, die Jahrzehnte der Krankheit hätten ihm nicht nur Verzicht und Hemmnis gebracht, sondern auch einen Reichtum an Glaubenserfahrung, wie er sonst nicht möglich gewesen wäre. Vielen wurde Paul Müller zu einem Tröster. Immer wieder forderte er Schwermütige und Verbitterte, Einsame und Schwache auf, das Evangelium ganz praktisch und persönlich für sich zu hören, in allen Nöten einen tieferen Sinn zu sehen und sich das Gottvertrauen nicht rauben zu lassen. Paul Müllers Leben möchte auch uns ermutigen, unter unseren Lasten nicht mutlos zu werden. Viele Male finden wir ja im Hebräerbrief die Aufforderung: lasst uns nicht müde werden, lasst uns nicht den Mut verlieren, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, lasst uns aufeinander achten, lasst uns allezeit ein Opfer des Lobes bringen, um nur einige zu nennen. Und unser Hebräer 12 Stelle, da heißt es: lasst uns ablegen, lasst uns laufen und lasst uns aufschauen. Wir brauchen alle miteinander Ermutigung. Wir brauchen es, dass wir einander mitnehmen auf dem Weg Jesus nach, dass wir einander helfen und manchmal auch aufhelfen und dass wir uns anspornen und einander sagen: gib nicht auf, vertrau. Mut machen ist eine gegenseitige Verpflichtung und es gibt Situationen in unserem Leben, die uns den Mut rauben wollen und die uns das Fürchten lehren. Und genau da gilt es, füreinander einzustehen und miteinander den Blick auf unseren großen Gott zu richten, dem alle Macht gegeben ist. Unsere Kampfbahn, die kommt uns vielleicht manchmal lang und mühsam vor. Und jeder von uns kennt auch nicht im Voraus die einzelnen Etappen darauf. Und unsere Kampfbahn kommt uns vielleicht auch manchmal steinig und voller Hindernisse vor. Wir können auf unserer Lebensbahn auch stolpern und hinfallen. Und nicht immer wird uns jemand zur Seite stehen, der uns wieder aufhilft. Und die letzte Wegstrecke unseres Lebens ist oftmals eine Etappe, die wir ganz alleine zu gehen haben. Vielleicht ist der Ehepartner schon verstorben, die Kinder sind längst aus dem Haus, Freunde und Glaubensgeschwister sind inzwischen auch älter oder alt geworden und haben mit sich selber zu tun. Aber wir brauchen nicht zu erliegen. Wir brauchen nicht auf der Strecke zu bleiben, sondern dürfen im Glauben unseren Weg mit Jesus gehen. 3 Anweisungen, ich nannte sie schon, gibt uns unser Text für unseren Weg mit Jesus vor. Die erste: lasst uns ablegen. Die zweite: lasst uns laufen. Und die dritte: lasst uns unseren Blick aufs Ziel, auf Jesus richten. Kommt zur ersten: lasst uns ablegen. Kein Wettkämpfer geht mit einer Last auf dem Rücken in die Kampfbahn. Wer Lasten mit sich herumschleppt, der kommt eindeutig nur schwer vom Fleck. Aber ablegen will auch gelernt und geübt sein. In meiner Bürotätigkeit ist Ablegen ein Stück weit das A und O. Da gilt es beständig, Papiere oder Zeitschriften oder Briefe, die unwichtig sind bzw. erledigt sind, auszusortieren oder aber auch in den entsprechenden Ordnern abzuheften. Genau das Gleiche gilt auch für andere Dinge in unserem Alltag, dass wir wegtun und nicht aufheben und ansammeln, was uns zum Ballast werden könnte. Und was uns äußerlich einleuchtet, Das gilt natürlich auch für unser Inneres. Auch da sammeln sich ganz schnell und ganz leicht alte Dinge an. Zum Beispiel Situationen, die wir nie richtig unter die Füße gebracht haben und die dann bei der entsprechenden Gelegenheit immer wieder hochkommen und uns die Freude nehmen und uns am Vorwärtskommen im Glauben auch hindern wollen. Ich habe mich gefragt, was gilt's denn alles abzulegen? Und da dachte ich als Ersten an Lasten, die auf unserer Seele liegen. Und vielleicht kann man in Klammer dazu sagen, die uns vielleicht sogar den Schlaf in der Nacht rauben wollen. Das können Umstände sein, die uns schwerfallen, aber wir können sie nicht ändern. Zum Beispiel Menschen, mit denen wir es schwer haben, weil sie so anders sind wie wir. Oder auch die kleinen Seitenhiebe, die uns einer grundlos immer wieder zufügt und die uns verletzen. Es können auch Reibereien sein, Reibereien in der Familie, Reibereien in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz, an denen wir leiden und die uns alle Freude an einem Miteinander wegnehmen wollen. Ich glaube, ich muss Sie nicht fragen, ob Sie solche Dinge kennen. Aber wie gehen wir denn damit um? Das wird die entscheidende Frage sein. Wir dürfen Jesus einlassen. Wir dürfen Jesus einlassen in diese Umstände, in diese Schwierigkeiten mit Menschen, in diese Reibereien, mit ihm über alles reden und bei ihm abladen, was uns Not macht. Spurgeon sagt, bring all deinen Kummer zum Herrn und lass ihn damit fertig werden. Vielleicht hat jetzt der eine oder andere gedacht, wird dadurch wirklich etwas besser, etwas anders? Ich möchte sagen, manchmal bestimmt. Manchmal bestimmt, vor allem weil Aussprechen schon erleichtert und weil sich die innere Spannung dadurch abbaut. Oftmals müssen wir aber auch akzeptieren, dass nicht gleich alles besser oder anders wird. Solange Jesus diese Dinge in unserem Leben zulässt, wollen sie auch Werkzeug sein für unsere Umgestaltung in sein Bild. Jemand sagt, kein Meister, auch nicht der himmlische, nimmt das Eisen aus dem Feuer, ehe es geschmiedet ist. Aber er weiß ganz genau, wann es soweit ist. Und da erzählte mir vor kurzem jemand, dass der Silberschmied dann weiß, wenn das Silber rein und von Schlacken befreit ist, wenn sich in dieser heiß gemachten Glut sein Angesicht spiegelt, also wenn er da sein Gesicht drin sehen kann, dann weiß er, dass das Silber richtig ist. Und ich denke, das ist ein ganz treffliches Bild auch für unsere Umgestaltung und für die Erprobungen, in denen Jesus uns oft lässt, bis sich auch in unserem Leben sein Bild spiegelt. Was sollen wir noch ablegen? Ein zweites, dachte ich, das sind die Sorgen. Sorgen können ja eine große Last sein. Und ich denke, jeder von uns hat seine Sorgen und jeder von uns macht sich Sorgen. Da sage ich, glaube ich, nicht zu viel. Sorgen sind ein Stück Teil unseres Lebens, aber je mehr wir auch auf sie schauen und je mehr wir an sie denken, umso größer werden sie. Dabei können wir mit all unseren Sorgen nichts dran ändern. Wohl aber können wir unsere Kraft mit Sorgen verzehren. Und deshalb rät uns Professor Dr. Eckstein, lieber Hände falten als Sorgen falten. Lieber Hände falten als Sorgen falten. Und ein Liederdichter, der drückt so aus, lege deine Last auf ihn, alle deine Not ihm sage, sein Herz hört auf deine Klage, o leg alle Last auf ihn. Ist das nicht ein wunderbarer Weg, der uns offen steht, jedem Einzelnen? mit seinen Sorgen, mit seinen Lasten. Alle unsere Sorgen dürfen wir auf Jesus werfen, bei ihm ablegen und ganz wichtig, aber auch bei ihm lassen. Es kommt ein Lied in unserem grünen Liederbuch, das das auch noch einmal unterstreicht. Hast du eine Sorgenlast, die dir raubet? Ruh und Rast. 303, die Verse 1 und 3 und 6. Was sollen wir noch ablegen? Die Ängste zum Beispiel. Ich denke, das ist auch ein Punkt, ja, der in vielen von uns vorkommt. Auch da brauchen wir uns nicht stärker und mutiger zu geben, als wir sind. Wir dürfen dazu stehen. Es gibt vieles in unserem Leben, was uns Angst macht. Im Grund sitzt die Angst ganz tief in uns drin. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber er sagt auch, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich bin größer als alles, was euch in dieser Welt Angst machen will. Geborgen in Jesus, mit seinen Zusagen im Herzen dürfen wir täglich bei Jesus ablegen, was uns Angst macht. Aber auch an diesem Punkt werden wir etwas erfahren und spüren von dem Glaubenskampf, in dem wir stehen. Unser Geborgensein in Jesus ist umkämpft. Wir erleben Anfechtung. Wir machen uns Sorgen. Und da ist ganz wichtig, dass wir immer wieder ganz bewusst sagen, ich will vertrauen. Ich aber will mich freuen. Ich will einen Tag um den anderen aus deiner Hand nehmen und mit dir leben. Dieses Ablegen der Ängste, das wird ein tägliches Übungsfeld bleiben bis an unser Lebensende, so wie vielleicht manch anderes auch. Ein viertes, was es abzulegen gilt, es gilt auch das Gewicht abzulegen, das wir uns selbst oft auferlegen. Zum Beispiel durch Unzufriedenheit und Neid und einem Schielen auf andere. Ich möchte immer das, was ich nicht habe. Jesus aber möchte uns Freude geben an dem, was er uns gibt und was er uns zuteilt. Und er sucht uns an dem Platz, an den er uns stellt. Auch die Verzagtheit, die Undankbarkeit, vielleicht auch Bitterkeit und Minderwertigkeitsgefühle gehören dazu. Oder Gedanken wie, ich komme immer zu kurz. Oder die Sorge um die eigene Ehre und Anerkennung. Auch diese Lasten, mit denen wir uns unser Leben nur selber unnötig schwer machen, dürfen wir bei Jesus ablegen. Und dann spricht unser Text, und es wäre der fünfte Punkt, noch eindeutig davon, dass wir die Last der Sünde ablegen sollen, die uns so leicht umstrickt. Sünde ist die größte Last unseres Lebens. Sünde ist auch wie ein Fallstrick, der uns bindet und uns in unserem Glaubenslauf zu Fall bringen will. In bewusster Sünde leben heißt auch, total blockiert zu sein in seinem Leben mit Jesus. Weil wir zum Beispiel anderen etwas nachtragen und nicht loslassen können davon. Oder eigene Schuld verdrängen. Oder aber in bewusstem Ungehorsam gegen Gottes Wort leben. Wie legen wir denn Sünde ab? Ich denke, manchmal ist gut, man macht sich's noch einmal richtig bewusst. Was würden Sie sagen, wie legt man Sünde ab? Zu Jesus gehen und sie sich vergeben lassen, ja. Aufdecken, ja. Ich denke mal ganz einfach, auch indem wir sie zugeben, indem wir sie eingestehen, indem wir uns auch dem Wort Gottes stellen, auch dem Mahnen des Heiligen Geistes, der ein vortrefflicher Mahner und Klarsteller der Dinge ist und indem wir auch aufhören zu überhören. Indem wir aufhören zu überhören, wir wissen es manchmal ganz genau, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und indem wir uns es zur Gewohnheit machen, uns im Augenblick der verkehrten Dinge vor Gott zu beugen. Und manchmal ist es gut, es auch noch vor einem seelsorgerlichen Menschen zu tun. Und dabei gilt's, dass wir unseren Stolz zurücklassen und uns nicht mit dem Gedanken abquälen, unnötig abquälen, dass wir uns sagen, dass mir das jetzt wieder passieren musste. Und dabei gilt's auch, dass wir uns zu unserer Unfähigkeit stellen. Wir sind nicht vollkommen und wir werden auch nicht vollkommen. Und dass wir uns eingestehen, dass wir hilfsbedürftige Leute sind und bleiben, die auf Vergebung angewiesen sind. Gott hat es uns im Grund ganz einfach gemacht. Und doch machen wir es uns oft so schwer. Wir fragten uns, wie wir Sünde ablegen. Dazu gehört auch, dass wir im Bewusstsein dessen leben, was es Jesus gekostet hat, unsere Lebensschuld ans Kreuz zu tragen. Lasst uns deshalb die Dinge ablegen, die uns am Laufen hindern wollen, die uns das Ziel verdunkeln, die uns die Freude rauben, dass wir einmal getrost vor dem Richterstuhl Christi erscheinen können. Wir brauchen keine Schuld mit uns durchs Leben schleppen. Wir dürfen sie bei Jesus ablegen, auch die Sünde, die uns leicht immer wieder einholt und unser Leben erneut belastet. Wie oft versuchen wir es, mit Problemen und Schwierigkeiten selber fertig zu werden? Und was erleben wir? Sie erleben sicherlich das Gleiche wie ich. Je mehr wir uns anstrengen, umso weniger werden wir damit fertig. Wir dürfen mit allem, mit großen und kleinen Dingen, mit denen wir nicht fertig werden, zu Jesus kommen und wissen, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Das hat Gerhard Schnitter auch in einem Lied vertont. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das wollen wir jetzt miteinander singen. Jetzt haben wir es uns dreifach vergewissert. Es macht uns rein von aller Sünde. Wir kommen zur zweiten Anweisung. Lasset uns laufen. Lasset uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Warum eigentlich? Bequemer und einfacher und schöner wäre es, abzuwarten, bis Jesus uns in die Herrlichkeit abholt. Warum in eine Kampfbahn eintreten? Warum in einer Kampfbahn laufen? Was würden Sie sagen? Warum müssen wir laufen? Das war schon richtig. Um das Ziel zu erreichen. Wir müssen laufen, um das Ziel zu erreichen. Das stellt unsere Glaubensmuskeln. Ja, das könnte man auch so sagen, wir sollen in dieser Kampfbahn auch etwas lernen. Und vielleicht ganz schlicht gesagt, Wir müssen laufen, weil es Gott uns verordnet hat, dass wir laufen sollen. Zum Beispiel in dieser Hebräerstelle steht so. Ich möchte auf das eine eingehen. Was sollen wir denn lernen? Was sollen wir lernen in dieser Kampfbahn des Glaubens? Geduld? Vertrauen? Gehorsam? Barmherzigkeit? Durchhalten? Dranbleiben, nicht aufgeben, nicht abhängen. Ich denke, wir sollen es auch überwinden lernen in dieser Kampfbahn des Glaubens. Auch nicht aus eigener Kraft zu kämpfen, sondern mit Jesus zu rechnen. Auch nicht gegeneinander kämpfen. Wir sollen es auch lernen, nach Wettkampfregeln zu kämpfen. Und wir sollen es lernen, in der Spur Jesu zu gehen. War ja auch das Thema an Pfingsten, Nachfolge. In der Kampfbahn des Glaubens gibt es auch Lasten, die wir nicht einfach niederlegen können, Lasten, die Gott uns auflegt, die er zulässt. Davon spricht Psalm 68, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Beim einen mag das eine Aufgabe sein, die ihn drückt und belastet, oder auch eine Verantwortung. Beim anderen ist vielleicht eine Krankheit. Es kann auch eine schwierige Hausgemeinschaft sein oder eine Familiensituation oder auch das Alleinsein, das uns zur Last wird. Unter diesen Lasten sollen wir geduldig drunter bleiben. Diese Lasten wollen uns vorwärts bringen. Sie wollen uns auch zu Jesus hinziehen. Unter diesen Lasten soll sich unser Glaube bewähren, sollen wir Vertrauen lernen. Und mit diesen Lasten sollen wir auch zum Ziel laufen, solange Jesus sie in unserem Leben zulässt. Das klingt herb. Es klingt ohne Zweifel herb, aber Gottes Wort fordert uns auf, lasset uns laufen mit Geduld. Und dann bedeutet dieses Laufen in Geduld auch und nicht abhängen. Nicht aufgeben. Was lässt uns denn abhängen? Was lässt uns denn ganz leicht in der Kampfbahn unseres Glaubens abhängen? Mutlosigkeit. Ja, wenn wir anfangen, die Hoffnung aufzugeben, gell? Bitte. Zweifel, ja. Wenn wir meinen, dass Gott unsere Gebete anscheinend gar nicht erhört, gar nicht hört. Manchmal ist auch unser eigenes trotziges Herz, das sagt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Oder jetzt reicht's. Oder wenn der Druck zu groß wird, ist auch etwas, was uns in Gefahr bringt, aufzugeben, abzuhängen. Oder auch das Vergleichen mit anderen, denen es scheinbar besser geht, die es leichter haben. Alle diese Dinge können zutreffen und sind schwer. Und doch sagt Jesus der leidenden Gemeinde in Smyrna, sei getreu bis in den Tod. Auch die Hebräerchristen, an die diese Worte als erstes gerichtet waren, waren in der Gefahr, abzuhängen. Sie waren in ihrem Glauben ermüdet. Zwar hatten sie ihn noch nicht ganz an den Nagel gehängt, aber es war nicht mehr der Glaube, der mit seinem Gott über Mauern springt. Spott und Verfolgung hatten ihren Blick verdunkelt und sie überlegten, ob sie nicht alles aufgeben und wieder ins Judentum zurückkehren sollten. Die sie umgebende Wirklichkeit war für sie wieder realer geworden als ein Festhalten an Gottes Verheißungen. Und ich denke, das kennen wir auch, dass uns die uns umgebende Wirklichkeit plötzlich wieder realer wird als ein Festhalten an Gottes Verheißungen. Und da ist gut, dass wir Glaubensgeschwister haben, die auf uns achten und uns helfen, das Ziel zu erreichen. Und dann sagten wir vorhin auch, dass wir es lernen müssen, in den Fußspuren von Jesus zu gehen. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen das Lied Jesu, geh voran, auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Und die zweite Strophe lautet, soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Wir kennen dieses Lied gut und doch brauchen wir ein Ja zu dem, wie Gott unseren persönlichen Weg gestaltet. Petrus hat einmal seinen Herrn gefragt, im Blick auf seinen Mitjünger Johannes, was wird aber mit diesem? Und Jesus antwortet ihm, was geht's dich an, Petrus? Folg du mir nach, das ist das Entscheidende. Jesu Antwort macht uns auch deutlich, dass wir nicht in verkehrter Weise uns mit anderen und deren Führung vergleichen dürfen. Es passiert ganz leicht und ganz schnell. Wir dürfen Jesus vertrauen, der uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Auch wenn wir vielleicht manchmal denken, ist das wirklich die rechte Straße? Ist das wirklich die richtige Führung? Und weil wir manchmal Zweifel vielleicht haben. Deshalb ist gut, dass noch eine dritte Aufforderung kommt. Lasset uns aufschauen auf Jesus. Das ist nämlich das Siegesgeheimnis in dem Kampf, der uns verordnet ist. Lasset uns aufschauen auf Jesus, noch nicht einmal auf die uns umgebende Wolke von Zeugen, auch nicht auf die, die neben uns in der Kampfbahn unterwegs sind, auch nicht auf uns, auf unsere Frömmigkeit, unsere Kraft, unser Können, unsere scheinbare Erfahrung, unsere Gaben, sondern einzig auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Hinschauen auf ihn und nicht auf uns und auf unsere Vorstellungen, auch nicht auf unsere Schwachheit, auch nicht auf unsere Unmöglichkeiten, auch nicht auf unser Versagen, auch nicht auf unsere Schwierigkeiten, sondern auf Jesus. Dieses Aufschauen bedeutet auch immer ein ganz bewusstes Wegblicken von allem, was uns hindern und hemmen will in unserem Lauf. Ein Ausleger schreibt: Du hast nur eines zu tun, Jesus anzuschauen. Und wenn du nur im Glauben auf Jesus blickst, so bist du gewiss, dass du nie einer Verlegenheit, einer Trübsal oder einer Versuchung begegnen wirst, die der Herr nicht nach deinem jeweiligen Vermögen abgewogen hat. Lass dich weder von Stimmungen noch von Umständen hemmen und aufhalten. Warte auch nicht, bis du dich stark genug fühlst, deinem Herrn nachzufolgen. Von Augenblick zu Augenblick lass dir nur an seiner Gnade genügen. Auch hier möchte ich fragen, wie machen wir das praktisch? Aufblicken auf Jesus. Für einen Petrus war es einfach. Der hatte einen lebendigen Herrn vor Augen. Er konnte jetzt auf die Wellen blicken, auf die widrigen Umstände oder auf Jesus. Wir haben ja heute keinen lebendigen, sichtbaren Herrn mehr vor Augen. Worauf richten wir dann unseren Blick? Denk, dieses Aufsehen auf Jesus heißt, dass wir im Glauben auf ihn schauen, so als sähen wir ihn. Dass wir unsere Bibel betend lesen und ihn darin kennenlernen. In seinem Wort darf und will er uns groß werden. Aufsehen auf Jesus. Es geschieht auch, indem wir mit ihm reden, ihm im Gebet unsere Nöte sagen. Wir wollen in der Kampfbahn des Glaubens auf Jesus achten, ihn betrachten, unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der jetzt in der Herrlichkeit beim Vater thront und dort für uns eintritt. Denke, wir können es nie genug und nie oft genug am Tag tun, aufblicken auf Jesus. Jemand hat einmal gesagt: Willst du verzagt werden, dann schau auf dich. Willst du aber ermutigt sein und Sieg haben, dann schaue auf Jesus. In ihm finden wir alles, was wir auf unserem Weg brauchen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, du kennst die Kampfbahn eines jeden Einzelnen von uns, in der er steht. Du kennst auch die Lasten eines jeden Einzelnen von uns. Und Herr, mich hat dieses Wort so froh gemacht, dass du uns drei wunderbare Aufforderungen gegeben hast. Lasst uns ablegen. Danke, Herr, dass wir Lasten, die wir nicht zu tragen haben, bei dir ablegen dürfen. Und dass wir auch mit Lasten, die wir tragen sollen, solange du sie uns in unser Leben hineingelegt hast, auch zu dir kommen dürfen und du uns die Kraft zum Tragen gibst. Danke auch, dass unser Leben ein Ziel hat, dass wir laufen dürfen auf ein Ziel hin und dass wir lernen dürfen auf dieser Wegstrecke und dass wir immer mehr umgestaltet werden dürfen, auch in dein Bild. Und Herr, Viele Wege sind uns oft schwer und viele Zeiten. Und da ist so gut, dass du uns an dieses Siegesgeheimnis erinnert hast, dass wir aufblicken dürfen zu dir, dass wir es immer und immer wieder tun dürfen und auch nie vergeblich tun. Hab so von Herzen Dank und erinnere du uns in unserem Alltag in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit daran. Vielen Dank. Amen. Singen wir noch ein Lied, das das auch aufnimmt. Wieder ein Lied von Gerhard Schnitter. Lasset uns aufsehen, aufsehen auf Jesus.